Scheiß auf deine Kindheit. Der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Lass dich inspirieren von Menschen, die trotz schwieriger Kindheit ihren eigenen Weg gegangen sind. Viel Freude beim Zuhören.
So, heute habe ich wieder eine ganz besondere Frau zu Gast, Anita Reidel. Anita ist nicht nur Speakerin, Bestseller-Autorin und Unternehmerin. Sie ist vor allem eine kraftvolle Stimme für Authentizität, gelebte Vielfalt und den mutigen Umgang mit Emotionen und ganz besonders mit einer, über die viele lieber schweigen, nämlich die Wut. Für Anita ist Wut im Moment und jetzt und wahrscheinlich schon seit einiger Zeit kein Problem, sondern eher ein Kompass, eine Wahrheit. Und Wut steht wahrscheinlich auch als Anfang für Veränderung. Ihr eigener Weg war nicht immer einfach. Als Scannerin, also als ein Mensch mit vielen Begabungen und Interessen, hat sie sehr früh gelernt, dass Anderssein herausfordernd sein kann. Aber genau daraus hat sie ihre Superpower gemacht. Heute begleitet sie Menschen dabei, sich selbst treu zu sein, ihre Stimme zu finden und online sichtbar zu werden, ohne sich zu verbiegen. In unserem Gespräch geht es um all das, was uns oft klein hält und wie wir den Mut finden, unsere Wahrheit zu sagen, wütend zu sein und all das, was uns mitgegeben wurde, auch wirklich so zu leben, dass es sich positiv aufs Leben auswirkt. Lieber Hörer, freu dich auf ein ehrliches, wildes und zutiefst ermutigendes Gespräch mit einer Frau, die zeigt, du darfst laut sein, bunt, wütend und ganz du selbst. Liebe Anita, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr und habe gleich Gänsehaut. So eine schöne Einladung hatte ich tatsächlich noch nie. Und ich habe ja über 150 Podcasts gesprochen, also deswegen Kompliment zurück. Sehr schön hast du das gesagt.
Dankeschön, Anita. Ich freue mich auch sehr, dass du Gast in meinem Podcast bist. Und deswegen kommen wir auch schon zur ersten Frage. Anita, erzähl doch mal, was die größte Herausforderung in deiner Kindheit war.
Oh, das waren ganz viele, würde ich sagen. Ein Potpourri, das in Summe schwierig war. Also ich hatte einen kleinen Bruder. Gut, das haben wahrscheinlich mehrere Geschwister. Aber man muss dazu sagen, dass mein Vater Jugoslawe ist, also aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt. Das heißt, da haben Jungs schon mal einen anderen Stellenwert als Mädchen. Mein Vater war sehr beschützend, also es war nicht so, dass ich nichts wert war. Aber lass lieber bleiben, das machen die Jungs, wenn es darum ging, abends fortzugehen mit Freunden, dann war immer mein kleiner, 2 Jahre jüngerer Bruder, also wenn du so 16 bist und der 14-jährige Bruder geht mit, um auf dich aufzupassen oder so. Das waren so Dinge, wo immer der starke Bruder da war und ich eher so das schwache Mädchen war, also so von diesem Rollenbild aus dem ehemaligen Jugoslawien. Man muss auf Mädchen aufpassen, denen kann was passieren. Die dürfen nicht so lang, nicht so viel, nicht so laut, also eher von väterlicher Seite so. Aber er war immer eher beschützend unterwegs, vielleicht ein bisschen zu einengend beschützend. Aber meine Mutter hat psychische Probleme, lasse ich mal allgemein, das heißt eher so in so einem Richtung multiple Persönlichkeit. Das heißt, bei meiner Mutter konnte von einer Sekunde auf die nächste die Stimmung komplett umschwenken und von der liebevollen Mutter der absolute Drache entstehen. Manchmal von Kleinigkeiten, wenn man nur das Glas an eine falsche Stelle am Tisch zurückstellt oder irgend sowas, also Dinge, wo man ganz schnell das Gefühl hatte, man ist selbst schuld. Beim Lernen habe ich die Bücher übers Gesicht gezogen bekommen, also mit dem Buch geschlagen, mit der flachen Hand. Also ich habe oft, in Österreich sagt man Watschen, also Schläge bekommen aus dem Affekt der Überforderung beim Lernen, war zu frech, ich war anderer Meinung meiner Mutter, also Kindheit, würde ich sagen, war noch ganz okay, wobei ich da auch schon Geschichten habe, man verdrängt ja manchmal was und ich habe noch eine Bezugsperson, die ich noch kenne und die sagt, das war schon damals eher schwierig, das Verhältnis zwischen meinen Eltern, mir und meinem Bruder, also mein Bruder, der durfte dann mehr, ich durfte nichts oder ich wurde dann einfach so als braves, liebes Kind, um mich muss man sich nicht kümmern, aber der kleine Bruder, der dann mitten im Wald in die andere Richtung läuft und alle Familienmitglieder müssen ihn suchen, der hat die Aufmerksamkeit bekommen, das brave Mädchen, das brav neben den Eltern gestanden ist, nicht, also es war immer so ein Buhlen um Aufmerksamkeit, aber Richtung Teenager war es dann wirklich kaum mehr auszuhalten. Das heißt, wenn ich einer anderen Meinung meiner Mutter war, und das ist nun mal im Teenageralter, dann hat es richtig Probleme gegeben. So weit, dass ich aufgrund der Wut mit 17 gesagt habe, ich gehe. Und meine Sachen gepackt habe, sie alle in einen Einkaufswagen. Ich hatte ja kein Auto, keine Fahrgelegenheit, wusste nicht wohin. Alles in einen Einkaufswagen gepackt habe, was ich tragen konnte, und damit dann plötzlich auf der Straße stand. Dann knappe 5 Kilometer das zu meinem damaligen Freund gefahren habe. Man weiß, Einkaufswagen, jeder Bordstein rauf, runter. Aber ich war so wütend auf dieses Unterdrücken zu Hause, dass ich gesagt habe, egal was kommt, es kann nur besser sein, als zu Hause in diesem Matriarchat zu leben. Und bin damals dann in das gefühlte 5 Quadratmeter große Kinderzimmer meines damaligen Freundes gezogen und habe dann dort noch Abitur gemacht und diese Dinge, also noch in diese Richtung. Und habe aber dann tatsächlich meine erste Wohnung wieder in der Nähe meiner Eltern gesucht. Das heißt, ich habe damals wo gearbeitet, habe damals noch einen Job angenommen, den ich gar nicht annehmen wollte nach dem Abitur, aber meine Mutter hat mir den offeriert und gesagt, den musst du nehmen, sei froh, wenn du überhaupt einen Job bekommst. Und um meiner Mutter zu gefallen, habe ich wieder das gemacht, was Mama will. Das heißt, es zieht sich so der rote Faden durch die Kindheit, deswegen habe ich so ausgeholt. Ich wollte immer meiner Mama gefallen, damit sie nicht zu diesem Drachen wird. Ich wollte immer alles tun, um sie zu besänftigen. Das heißt, wenn sie zwischen meinem Vater und meiner Mutter Riesenstreit war zu Hause, war ich immer die vermittelnde Person. Mein Bruder derjenige, der aus der Situation gegangen ist, der ist immer zum Training gefahren. Ich war immer die, die versucht hat zu vermitteln. Also ich war immer die, die beide Seiten abbekommen hat. Vater schreit zu Mutter, Mutter schreit über den Vater. Ich war die, die zwischen den beiden Zimmern hin und her und versucht hat, beide zu besänftigen. Und so habe ich irgendwann einmal begonnen, alles das zu tun, was alle anderen wollen, der typische People-Pleaser, damit ja nicht die andere Person durchdreht. Das war dann in der ersten Beziehung so, im ersten Job, also überall dort war ich die Duckmauserin, weil ich mir gedacht habe, wenn ich was gegen meinen Chef sage, oh je, dann verliere ich den Job. Oh je, wenn ich was gegen meinen Freund habe, dann verlässt er mich. Das heißt, das hat sich wirklich so durchgezogen, bis ich erst die Kraft der Wut kennengelernt habe. Einmal kurz aufgeflackert mit 17, aber trotzdem, wenn du das Jahrzehnte lernst, es sind doch die Eltern, es ist doch die Bezugsperson. Also habe ich immer wieder versucht, auf sie zuzugehen, in ihrer Nähe zu wohnen. Ich war sehr stolz auf meine erste Wohnung, die ich mir selbst gefunden habe. Ich war damals in einem Immobilienbüro, mich selbst gefunden habe, eingerichtet habe und voller Stolz meinen Eltern präsentiert habe. Und dann kam meine Mutter auch nur und hat gesagt, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Na, wenn du meinst, du bist zu klug, wirst du schon sehen, wo du hinkommst. Ja, so zieht sich das dann weiter, aber da können wir ja noch weiter plaudern. Aber es war so von Anfang an anerzogenes People-Pleasing. Und im Kinderalter zwischen 10 und 14 war ich deshalb ein sehr, sehr starkes Mobbing-Opfer. Also mir wurden die Haare angezündet, die Schulsachen verschleppt, verprügelt. Also alles, was man so, gab es ja noch kein Internet, gab es noch nichts selber, gab es noch nur die echte Gewalt, das heißt Haare angezündet, mit dem Tafelwasser gelöscht. Das heißt, solche Dinge, und das war so 4 Jahre Unterstufe der Schule, habe ich da mitgemacht und bin immer nach Hause gegangen, hab gesagt, da stimmt was nicht, die mögen mich nicht, die sind gemein, die haben mir meine Schulsachen versteckt, die Lehrer haben mir schlechte Noten gegeben, weil ich meine Hausaufgaben nicht abgeben konnte. Hilfe, Hilfe. Und mein Vater hat immer gesagt, was soll ich machen? Soll ich für dich in die Schule gehen? Ist halt so. Meine Mutter hat das auch eher klein geredet. Das heißt, man sieht schon dieses Kleinhalten, runterdrücken, People-Pleasing, ja nicht die Meinung sagen, ja bitte nicht, keine Schläge, keine sonst was. Das hat sich so durch meine Kindheit gezogen. Ja, das hat sich Gott sei Dank verändert.
Und ja, Gott sei Dank, ne, weil also alleine schon beim Zuhören habe ich Gänsehaut. Sag mal, hast du dir jemals in deiner Kindheit erlaubt, ein bisschen wütend zu sein? Also auch wütend, wenn dich Schulkinder gemobbt haben, wenn du gemerkt hast, boah, meine Mutter ist jetzt wütend, weil ich kann mir gut vorstellen, ist ja oft die Konsequenz davon, aber bei dir weiß ich es noch nicht, dass wenn Wut ein großes Thema war im Elternhaus, dass man sich tatsächlich selbst verbietet aus Angst, dass man selbst so die Fassung verliert.
Also ich war nicht wütend, ich war traurig, hatte null Selbstwertgefühl und habe mich selbst verletzt. Das heißt, ich habe Nägel gebissen, bis nichts mehr vom Nagel da war. Also nicht nur vorne die Spitze, sondern ich habe so lange den Nagel weitergebissen, bis ich fast am Nagelbett war. Das heißt, ich habe bis heute künstliche Fingernägel, weil mein natürlicher Nagel komplett zerstört ist. Das heißt, ich habe da mit mich, ja, wie beim Ritzen, was viele Menschen machen, sich selbst Schmerzen zuzuführen oder einer Magersucht, Bulimie. Ich habe sozusagen ein Ventil gesucht, um mich fast selbst zu bestrafen, würde ich fast sagen, weil ich sichtlich nicht gut genug war, weil die Leute ja alle schlecht zu mir waren. Das heißt, ich habe es nicht gewagt. Um wütend zu sein, muss ich ja wissen, wo meine Grenzen und meine Werte sind, weil die werden ja bei Wut ganz oft verletzt. Ich hatte halt keine Grenzen. Ich hatte halt, mich konnte man halt benutzen. Das muss man einfach so sehen. Also ich habe lange Zeit Jugendliche im Bereich Mobbing dann in Schulklassen unterstützt und das Mobbing-Opfer lässt es halt auch mit sich machen. Das heißt, man muss nicht nur auf den Mobber böse sein, dass der so böse ist, sondern auch das Mobbing-Opfer wieder aufrichten und aufbauen und sagen, was ist dir wichtig, was möchtest du nicht und wie kannst du das? Und ich habe da halt einfach alles weil ich bin ja nach Hause gegangen und habe es erzählt und da habe ich niemanden gehabt, der mir geholfen hat. Ich bin zu den Lehrern gegangen. Die haben dann auch gesagt, ach nee, das war eine Privatschule. Die Mobber waren nämlich die, die ein bisschen Geld an die Schule gezahlt haben. Somit, die wurden geschützt. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich gehe Hilfe suchen. Keiner hilft mir. Ich sage irgendwie, da ist was Ungerechtes. Keiner hilft mir. Das heißt, ich habe gelernt, meine Grenzen ignoriert eh jeder. Also ich bin leider gar nicht wütend gewesen. Dann erst mit der Pubertät hat dadurch begonnen, dass ich meinen Freundeskreis außerhalb der Schule hatte. Ich wurde dann in eine neue Schule gewechselt, also das haben meine Eltern schon gemacht, von dieser Mobbing-Schule in eine andere. Und da habe ich im Sommer, in den Sommerferien, einen Jungen kennengelernt und der war total nett zu mir. Und zum ersten Mal nach 4 Jahren habe ich so eine Person kennengelernt, der nett war, der was Nettes gesagt hat, der das auch so gemeint hat und habe so ein bisschen in dem Sommer durch diesen Jungen mich selbst kennengelernt. Und in der neuen Schule war gleich ab ersten Schultag, habe ich mir gedacht, ich bin es wert, weil der war nett zu mir. Also es gibt jemanden, der mich nett findet. Es gibt jemanden, der cool ist und der sagt dir nicht, der ist cool. Ich bin das wert. Und bin tatsächlich in dieser neuen Schule, in dieser Wirtschaftsschule, relativ schnell zur Klassensprecherin, zur Schulsprecherin, zur Bundesschulsprecherin geworden. Also tatsächlich als Führung und habe dann ganz viele erste Seminare gemacht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, weil das die einzige Sache war, wo ich weg konnte von zu Hause. Also jedes Wochenende bei irgendeinem Seminar, das haben meine Eltern bezahlt, ist ja Bildung und ich konnte weg von zu Hause. Und bei diesen Seminaren ist besprochen worden von Werten, von all dem, aufrechtem Stehen, von verschiedensten Powerposen, von vor Leuten sprechen, Referate halten. Ich habe das dann erst dort kennengelernt, auch viel Spaß haben abends. Das heißt, war ja immer so wie ein Schulausflug, aber das heißt auch da Spaß mit Menschen zu haben, die dich mögen. Und das hat mein Selbstbewusstsein extremst aufgewertet, als ich dann die ersten Auftritte vor der Kamera hatte, wo ich dann als Schülervertreterin für die Schüler sprechen musste, ich gemerkt, wow, ich werde da nicht beworfen mit Dreck. Ist gar nicht schlimm. Ich habe da reingeschaut. Es waren ja noch ganz große Kameras, so ganz große Fernseher. Aber ich habe so gemerkt, okay, es passiert eigentlich gar nichts, wenn ich auch mal lauter werde. Und es hat sich dann in meinem Leben immer wie so kleine Punkte gefunden, wo ich für mich eingestanden bin, was dann funktioniert hat. Und ich dann gemerkt habe, okay, umso mehr ich für mich einstehe, umso leichter geht es mir und umso mehr können auch die anderen mich wahrnehmen und sagen, okay, das mag dir nicht, der nicht. Und es ist ein besseres Miteinander. Und es hat sich dann immer mehr aufgebaut. Und ja, jetzt, seitdem ich mit meinem Mann natürlich zusammen bin und der mich da natürlich noch viel aufgebaut hat, ab meinem 21. Lebensjahr, jetzt sage ich immer, ich bin großartig, ich bin das Beste, was meinem Mann passieren konnte und das Beste, was meinen Kunden passieren kann. Also jetzt stehe ich voller geschwellter Brust, gefühlt 2,20 Meter, in Wirklichkeit nur 1,68.
Anita, sag mal, als du dann so in deiner Kindheit mit diesen ganzen Herausforderungen ja, konfrontiert warst, hast du irgendwann auch mal gemerkt, dass es bei anderen anders ist als bei euch zu Hause?
Ja, tatsächlich. Also ich habe es bei anderen gemerkt. Ich habe es bei Schulkollegen gemerkt in beide Richtungen. Also es gab welche, die noch mehr Schläge, würde ich sagen, zu Hause bekommen haben für schlechte Noten. Das war zum Beispiel bei uns zu Hause nie ein Thema. Meine Eltern haben immer nur gesagt, wirst du weiter versetzt in die nächste Klasse, das ist das Wichtigste. Aber es war jetzt nicht so, dass ich, wenn ich mit einer negativen Note nach Hause kam, dass ich da irgendwie Schläge erwarten hätte können. War aber bei Schulkollegen so. Das heißt, ich habe dann irgendwie immer gedacht, ist ja doch nicht so schlimm zu Hause. Ja, bin in einer Privatschule, wohne in einem Nobelbezirk in Wien. Habe ein Zimmer mit meinem Bruder, aber immerhin, ich habe ein eigenes Zimmer. Das heißt, es gab auch welche, die das nicht so hatten. Das heißt, ich habe mir das dann auch noch schön geredet und ja, es war ja nicht alles schlimm mehr. Ich habe Essen gehabt. Also ich meine, es gibt einfach Familien, aber viel mehr vielleicht finanzielle Sorgen oder sowas ähnliches. Aber diese psychische Folter, diese Dinge haben zum Beispiel Schulkollegen gar nicht gehabt, wenn sie mich besucht haben. Alle waren begeistert von meiner Mutter. Meine Mutter konnte diese Maske aufsetzen, die tollste Mutter zu sein. Sie hat Pizza bestellt, sie hat Eis gebracht, wenn wir gelernt haben für die Schule. Sie hat alle irgendwie umsorgt. Aber wehe, sie sind alle nach Hause gegangen. Dann ist die Türe zugefallen und dann kam dieses: Hast du gesehen, die hat nicht den Müll weggeschmissen oder die hat nicht das oder das. Ich habe dann sozusagen das alles abbekommen. Und wenn ich dann zu meinen Schulkollegen sagte, boah, die Mutter ist total durchgedreht, haben alle gesagt, was, du bist die coolste Mutter, ich war froh, ich hätte das. Das heißt, auch da irgendwie mit jemandem ins Gespräch zu gehen, was eigentlich hinter verschlossenen Türen, ist wieder klein geredet worden. Das bildest du dir alles nur ein, die ist in Wirklichkeit ganz toll. Das heißt, ja, auch der Vergleich zu anderen, wo ich mir dachte, boah, die Mama nimmt ihre Tochter in den Arm oder die begrüßen sich mit Küsschen oder sowas. Die Begrüßung war ganz oft. Meine Eltern, da gab es keine Begrüßung. Da gab es: Hey, schön, dass du von der Schule zurück bist. Andere Mamas haben ihre Kinder umarmt, Küsschen gegeben, viel mehr gekuschelt, Nähe zugelassen. Das war für mich total befremdlich, wenn ich zu Freunden nach Hause gegangen bin, dass die Mama einen so umarmt und sagt: Oh, wie war der Schultag? Knuddel, knuddel. Das gab es bei uns nicht. Also solche Dinge habe ich schon immer gemerkt, aber haben mir damals, sag ich mal, so unter 15 gedacht, ich habe es einfach nicht verdient.
Ja, und vor allen Dingen, Anita, diese ganzen Selbstzweifel. Also ich meine, die Menschen um dich herum haben dir ja gesagt, deine Wahrnehmung ist falsch, permanent.
Genau. Genau.
Wie bist du damit als erwachsene Frau umgegangen mit diesen ganzen Selbstzweifeln? Ich meine, du hast jetzt zwar schon ein bisschen erzählt, ne? Dann hat sich das Leben so entwickelt und es hat ja auch was Gutes zurückgegeben. Aber ich meine, wenn du so viele Jahre voller Selbstzweifel lebst, wie hast du das geschafft, da rauszukommen?
Ja, gar nicht so einfach. Das Problem ist ja, wenn man keinen Selbstwert hat, die Leute, die nicht nett sind, sagen wir mal so, die picken sich ja diese Leute raus. Das heißt, in meinem ersten Job war ich dann sehr schnell Sekretärin in dieser Immobilienbereich und war aber dann sehr gut im Verkaufen. Das heißt, wenn also Mitarbeiterinnen keine Zeit für eine Besichtigung hatten, bin ich zu der Besichtigung gefahren, weil mir immer die Leute leid getan haben, die unbedingt dringend eine Wohnung suchen. Und dann sagt man, ja, in 3 Wochen können Sie die Wohnung besichtigen. Also habe ich den Schlüssel geschnappt, habe ihnen die Wohnung gezeigt, dann haben die Wohnung genommen. Ich bin zurück ins Büro und war total stolz und habe gesagt, ich konnte helfen. Ich habe die Wohnung hergezeigt, die nehmen die Wohnung. Ja, und dann habe ich Häme von den Kolleginnen bekommen, die alle gesagt haben, du bist Sekretärin. Du hast sowas nicht zu machen. Oder vom Chef, der dann gesagt hat, das ist nicht dein Aufgabengebiet, obwohl die Kolleginnen alle die Provision kassiert haben. Das heißt, ich habe eigentlich eher einen Job zusätzlich noch befeuert, aber ich habe kein Lob bekommen, was ich ge mir gewünscht hätte, was ich ja zu Hause nicht bekommen habe, sondern wieder Häme. Dann ist ein neuer Job ausgeschrieben worden als Maklerin und ich habe mich beworben, die schon 1,5 Jahre dort im Sekretariat alle Bauprojekte kannte und alles. Und wieder hat es wer andere bekommen, wieder nicht ich. Und ich habe damals dann in meiner Wut, deswegen dann schon ein bisschen gespürt, habe ich gesagt, nee, ich bin nicht weiterhin die Sekretärin für den neuen Mitarbeiter, den sie statt mir genommen haben. Ich gehe, ich kündige, dann gehe ich als freie Maklerin draußen. Und tatsächlich war ich da mit 19 einer der jüngsten Immobilienmaklerinnen in Wien oder in Österreich und habe dann 10 Jahre lang Immobilien verkauft. In einem Maklerbüro schon als Selbstständige. Das heißt, diese Wut von, ich kann das sehr gut. Ich habe gute Ergebnisse, niemand sieht das, niemand wertschätzt das. Ich habe was Besseres verdient, mache ich nicht. Aber man muss dazu sagen, ich habe schon alleine dann gewohnt. Ich konnte meine Türe zumachen, ich hatte mein eigenes Reich. Es hat mir niemand mehr irgendwie gesagt, was ich zu tun oder zu lassen habe. Das heißt, ich konnte raus von zu Hause, meine eigene Türe zumachen, ja, irgendwie meinen eigenen Schutzbereich aufbauen. Ich hatte viele liebe Freundinnen, die zu der damaligen Zeit mich unterstützt haben und die das aber gern gesehen haben, wie meine Mutter so ist. Ich hatte eine Ziehmama, das heißt eine Person, zu der ich flüchten konnte, die meine Mutter auch kannte, die genau wusste, was das ist. Das heißt, wieder eine Bezugsperson hatte ich noch, plus Freundinnen, die mir dann immer sukzessive Unterstützung gegeben haben. Und ja, natürlich im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung die letzten 10 Jahre ganz stark gearbeitet am Thema Stolz, Selbstwert, an all diesen Themen. Ich sage ja immer, hätten wir weniger bei den Kindern im Kinderalter verbockt, müssten wir weniger Persönlichkeitsentwicklung als Erwachsene machen. Deshalb bin ich dann Elterntrainerin geworden und eben Mobbing, Trainerin für Schulen und habe dann 15 Jahre lang als Kinder- und Jugendcoach genau zu diesen Themen in Schulen unterrichtet und habe dann auch die Schüler verstanden, wenn es sowas gab, konnte in ihrer Sprache mit ihnen kommunizieren. Dann Elterntrainerin 10 Jahre, das heißt gerade Eltern zu sagen, was machen solche Sätze? Manchmal sind es nur kleine Sätze, die einem als Kind für immer im System bleiben. Was verursacht das, wenn wir ihnen im Kindesalter schon sagen, aus dir wird nichts, lass das, du bist eh zu doof und dergleichen? Deswegen ganz lange als Elterntrainerin, weil ich gesagt habe, umso weniger wir da Schaden anrichten, umso weniger müssen die dann ausbessern. Das heißt, man sieht, mein Leidensweg wurde dann ganz lange zu meiner Mission, hier aufzuklären. Ja, und dann habe ich gesagt, ich gehe online und dann hat jemand gesagt, was ist denn dein Thema? Und dann habe ich gemerkt, das Thema Wut zieht sich eigentlich durch. Die Eltern kommen zu mir, weil sie sagen, das Kind ist nicht richtig, weil es wütend ist, schmeißt sich im Supermarkt auf den Boden. Mobbing-Opfer und Schulklassen und Klassengemeinschaften und Klassendynamiken viel mit dem Thema Wut. Es war nicht Liebe, es war das Thema Wut. Und so habe ich gesagt, okay, das heißt, wir schauen uns diese Emotionen, ich nenne es gerne Schattenemotionen, also das, was wir gerne in die Ecke drängen, an und habe dann viel herausgefunden, dass das eben bei uns Frauen in Trauer gekoppelt ist und nicht in Wut und habe dann gesagt, gut, dann gehe ich als die Wutmacherin raus, weil vielleicht könnte ich Menschen, die in einem Leben feststecken, wo sie nicht raus wollen, wenn ich die wütend mache, also im Sinne von, du bist mehr wert und dann diese Kraft gebe, in die Umsetzung zu kommen, dann könnte doch jeder einfach das machen, was ihm zusteht und jeder seine Grenzen nennen und dann wäre das Leben besser. Und das natürlich, nachdem ich Mama geworden bin, ist mir es natürlich wichtig, die Welt besser zu hinterlassen, als das, was ich gefunden habe.
Ja, und für Wut, für gesunde Wut, ne, oder um Grenzen zu setzen, braucht man ja eine gesunde Wut. Sag
Genau.
mal, Anita, wenn du mal so deine Leidensfähigkeit beschreiben müsstest, du hast ja eine unwahrscheinlich hohe Leidensfähigkeit, aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, man sieht es jetzt nicht, aber ich zeige zwei Mittelfinger und dann geht's los. Ist das heute auch noch so?
Ich erkenne das schon viel früher. Also ich
Woran
erkenne
erkennst du
einfach schon
das?
viel früher, also das sieht, sagt man ja auch immer, man sagt das so lapidar, ich suche mir meine Kunden aus. Das, also ganz ehrlich, wenn ich mit einem Business beginne, bin ich froh, dass ich überhaupt Kunden habe. Das heißt, da suche ich noch gar nichts aus, da brauche ich mal Umsatz und Geld. Aber jetzt mittlerweile bin ich in einem Business, in einer Ebene angekommen, wo ich sage, nee, du bist einfach, du passt nicht zu mir. Ja, das wird nichts zwischen uns beiden und ich hatte das schon vorher. Das heißt, ich versuche auch immer zu sagen, Wut und Aggression ist nicht das Gleiche, aber in der Gesellschaft gleich verankert. Jeder, der wütend ist, ist aggressiv. Nein, der ist bestimmt. Der sagt genau, was er möchte. Und wenn man die Wut kennenlernt als Ampel, die sagt, Achtung, 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 dann unterdrücken das halt viele. Und bei mir fängt die Ampel halt schon relativ früh an. Das heißt, dieses Fühlen, der ruft nicht zurück, meldet sich nicht. Ghostet einen, du schickst ihm schon fünfmal einen Link zu, sagst ihm schon, was für ein Angebot du machst, kommst der Person vielleicht preislich entgegen, weil es mit dem Preis nicht so gut, mit dem Budget nicht so gut ist, bietest schon Ratenzahlungen an, also alles von meiner Seite her irgendwie wohlwollend und dann meldet sich die Person 2 Wochen nicht oder meldet sich dann und sagt, ach, ich überlege noch und dann merke ich schon, mein höchster Wert in der Firma ist Wertschätzung. Das ist Wertschätzung auf beiden Seiten. Ich komme Leuten entgegen, aber zumindest eine Antwort wäre nett. Und dann merke ich schon, wenn es so rumort. Und dann sage ich auch, nee, wird nicht mein Kunde. Ist mir egal, was die buchen wollen, wird nicht mein Kunde. Das heißt, diesen Zugang zur inneren Ampel zu haben, zur inneren Wut, dann müssen wir nicht mehr warten, bis die Hutschnur knallt, sondern dann spüren wir das schon vorher. Nee, mit dieser Person möchte ich eigentlich nicht zusammen. Das hakt von Anfang an. Da ist schon von Anfang an was im Busch. Lass ich. Und dann einfach die Stärke zu haben, ich glaube zwischen uns beiden, das wird, glaube ich, nichts. Ich glaube, wir lassen das wieder. Und die Stärke zu haben, das hat natürlich gedauert. Aber ich sage immer für alle diejenigen, es lebt sich, wenn man den Zugang zu Wut hat, viel weniger wütend, weil man es schon im Keim ersticken kann und nicht warten muss, bis es komplett explodiert.
Sag mal, es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die spüren diese Wut nicht, die unterdrücken die, weil unter der Trauer liegt ja Wut und unter der Wut liegt die Trauer. Sag mal, wenn jetzt hier Hörer sind, die ein Thema haben, überhaupt generell Wut zuzulassen, was würdest du denen denn raten, dass sie mal anfangen können, ihre Wut überhaupt oder Zugang zu ihrer Wut zu bekommen?
Also sehr gerne den Wut-Podcast hören, weil dann sind es ganz viele Folgen. Also muss ich ein bisschen Werbung machen, tut mir leid, aber das sind 50 Folgen, das kann ich ja nicht alles zusammenfassen. Aber Wut und Lebensfreude hängt zusammen. Das heißt, man muss einfach erkennen, das ist der Gegenpol. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich unterdrücke die Wut und unterdrücke das die ganze Zeit, dann fehlt einem meistens auch Lebensfreude. Das heißt, man dümpelt so durchs Leben. Man spürt auch die Freude auf der anderen Seite gar nicht so intensiv. Das heißt, es zahlt sich schon aus, sich die Wut anzusehen, weil wenn ich mir die angesehen habe, kann ich auf der anderen Seite wieder die Freude nach oben und habe viel mehr Lebensfreude dann. Und um das zu empfinden, sage ich immer zu Leuten, Menschen, die keine Wut spüren, sind auch nicht stolz. Das heißt, die sind auch nicht, die sagen auch nicht, oh, Moment, stopp, hier ist meine Grenze, sondern so wie ich halt damals, als mir die Haare angezündet worden sind, die lassen das mit sich machen. Da kommt die Schwiegermutter jedes Wochenende und du kochst, hast eigentlich gar keinen Bock. Du backst für die Schulfest schon zum 12. Mal irgendwelche Torten, bist aber eigentlich die, die in der Klasse am meisten von den Eltern arbeiten. Das heißt, immer so Dinge, die Gesellschaft erwartet das von uns. Und ganz oft in diesen Coachings sage ich zu Leuten, mach eine Stolzliste. Schreib einfach mal auf, worauf bist du stolz, auf welche Fähigkeit und Fertigkeit, was kannst du besonders gut, wo bist du wirklich gut drinnen. Die durchschnittliche Frau kann da 8 bis 10 Punkte aufzählen, wobei das erste Mal ist, ich bin eine tolle Mutter. Das zählt nicht, das sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, das ist gar nicht so leicht. 8 bis 10, und ich sage immer, schreib bis zu 50 auf. 50 Dinge, das schafft man nicht auf einmal, das dauert ein bisschen, aber fragt mal dann eure Freundinnen oder euren Partner oder eure Kinder, was kann ich eigentlich gut? Wo seht ihr mich? Bei mir war es ganz oft zum Beispiel, dass die Leute gesagt haben, du bist sehr kommunikativ. Ich habe das fast als negativ gesehen, ich quatsch gerne, weil meine Mutter mir immer gesagt hat, wenn du mal stirbst, muss man dein Mundwerk extra erschlagen. Du quatschst die ganze Zeit, halt doch mal den Mund. Später haben die Leute gesagt, du bist kommunikativ. Naja, jetzt bin ich Keynote-Speakerin. Du verstehst. Das ist der Vorteil. Aber man kann das so framen, neu umdrehen. Plötzlich sieht man, ah, du bist total warmherzig, du bist total empathisch, du bist eine Problemlöserin. Ich komme immer zu dir, wenn. Und diese Dinge aufschreiben und diese Liste auf den Spiegel frühmorgens kleben, dass man jeden Tag beim Zähneputzen sieht, ich bin eigentlich wirklich großartig. Wenn du die 50 Dinge jeden Tag dir ins System holst, wie toll du bist. Und dann kommt wieder jemand und sagt, ich will etwas von dir. Und wenn man sich diese Dinge bewusst macht, nee, es reicht. Hier ist Stopp. Und mal so einen Nein-Tag einzulegen. Einfach mal Nein zu sagen. Zu allen Dingen, die irgendjemand möchte. Nein, Mama kocht heute nicht. Nein, wir gehen dort und dort nicht hin. Nein, es wird die Familie nicht verhungern. Es kann auch der Vater kochen, die Kinder sich eine Tüte Chips nehmen. Man fährt zum Drive-In, egal. Aber heute nicht. Und zu merken, es passiert dann nichts. Die Welt geht nicht unter, die Kinder sind nicht sofort adipös. Es ist alles in Ordnung, auch mal zu sagen, ich bin jetzt dran. Und ich glaube, dass mit diesem Ego-Thema, die Leute immer sagen, oh, sei nicht so egoistisch oder du musst das und das machen als gute Mutter, Ehefrau, Freundin, was auch immer. Wir dürfen uns wieder wichtig nehmen, weil wenn jeder auf sich sieht, sieht doch jeder auf wieder auf sich, also dann schaut jeder auf sich und dadurch haben wir auch wieder eine Welt, die sagt, okay, hier ist meine Grenze, hier ist deine Grenze, wir können das wahren. Das heißt, sei ein bisschen egoistisch. Ich sage jetzt mal zu 99%, alle, die das jetzt hören, sind das nämlich nicht. Self-care ist das Neue und das machen die meisten nicht. Die passen nicht auf sich selbst auf und sind nicht stolz. Und in Kombination von pass auf dich auf, kommuniziere das nach außen und probier es mal aus, wie das ist, wenn du Nein sagst. Du wirst sehen, es wird nichts passieren. Nur ein paar erstaunte Gesichter, die sagen, was, Mama? Heute gibt es kein Abendessen. What? Du sagst, nee, heute schaue ich mir meinen Lieblingsfilm an. Mit Popcorn auf dem Sofa. Nur ich. Wird nichts passieren wahrscheinlich. Und plötzlich merkt man, oh, ich darf für mich einstehen, ohne dass die Welt explodiert. Und da kann man sich so seine Inseln schaffen, Schritt für Schritt. Und dann merken, wenn jemand sagt, ich störe dich jetzt bei deinem Filmschauen, dass so ein bisschen Bauchhumor ist und sagt, nee, ich schaue jetzt meinen Film. Also man merkt dann diese Grenze schneller, wenn man sagt, okay, das war mir wichtig. Das heißt, ein bisschen fühlen, dieses Bauchhumoren, ich will eigentlich nicht, wie oft man am Tag Ja sagt, wenn man eigentlich Nein meint. Und umso stolzer man wird, umso weniger wird man das machen.
Und das ist so ein wichtiger Aspekt, den du da ansprichst, weil ich habe so viele Klienten und Klientinnen, die einfach auch krank werden mit der Zeit, weil die nicht Nein sagen können. Ja, der ganze Körper zieht sich in sich zurück und MS, ne? Also multiple Sklerose, Renault-Syndrom habe ich mittlerweile total viele Klienten, weil der Körper einfach entweder erstarrt oder kalt wird oder in sich zurückzieht, weil du einfach nicht in der Lage bist, Nein zu sagen. Und da ist natürlich Wut ein mega geiler Transformator, der dann auch dafür sorgt, nö, mache ich jetzt nicht, will ich
Genau.
nicht. Ja, und sag mal, Anita, was hast du denn so auf, was ist dir denn so auf deinem Weg an Büchern, an Seminaren, an Ausbildungen begegnet, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
Ganz viel Selbst, ja, ganz viel
Entschuldigung, auf der
Selbstreflexion.
emotionalen Ebene meine ich,
Ganz
ne?
viel Selbstreflexion, also tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit mit sich selbst. Es gibt so, das ist so eine Mischung, wie gesagt, vorhin hast du schon angesprochen, dass ich zu den Scanner-Persönlichkeiten zähle, also zu den Vielbegabten. Da gibt es das Buch, du musst dich nicht entscheiden, wenn du 1000 Träume hast. Scanner-Persönlichkeiten sind Menschen, die in sehr, sehr vielen Bereichen sehr gut sind. Das heißt, man lernt eigentlich von klein auf so einen Lebenslauf mit vielen verschiedenen Stationen, das ist gar nicht so gern gesehen. Und plötzlich kriege ich ein Buch in die Hand, wo es steht, doch, du bist nur einfach ein Teil dieser Vielbegabten. Früher hieß es Universalgelehrte. Ja, da hat man die Leute verehrt. Jetzt heißt es, der Lebenslauf muss geradlinig sein, Abitur, Studium, Job und das am besten 40 Jahre. Mittlerweile, jetzt auch nach der Pandemie, merkt man, wir brauchen auch Leute, die da sehr universal denkend sind. Gott sei Dank ändert sich das ein bisschen. Aber zu Zeiten, wo ich mich beworben habe, hat man halt nur gesehen, oh, da haben sie schon wieder die Firma gewechselt. Ah, da haben sie schon wieder. Warum? Weil ich Firma gewechselt habe, wenn keine Wertschätzung da war für eine Führungskraft, wenn wieder jemand mich versucht hat, klein zu machen, wieder nicht gesehen hat, nicht gewertschätzt hat, habe ich die Firma verlassen. Das heißt, ich habe das relativ schnell abgebrochen. Na ja, klar, dann steht dort 3 Monate, 5 Monate dort, 4 Monate dort. Schaut halt nicht so gut aus, wenn man sich wo bewirbt. Das wirkt so flatterhaft und nicht konsequent. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich zähle zu den Vielbegabten, ich muss viel aus der Begeisterung machen. Deswegen hat sich dann die Selbstständigkeit durchgezogen seit 21 Jahren, weil ich gemerkt habe, okay, dann kann ich selbstbestimmt handeln und bekomme nicht von jemandem außen die fehlende Wertschätzung. Ich gebe mir die einfach selbst, beziehungsweise die Rückmeldung meiner Kunden. Das heißt definitiv das Buch von Barbara Schör für das Thema Scanner, um zu erkennen, bin ich das? Und wenn ja, das ist eigentlich großartig und eine Superpower. Das heißt, das, was man immer von außen hört, du musst eine spitze Positionierung haben, du musst, musst, musst. Diese Wörter sind ja schon so prägend. Definitiv, dieses Buch war ein absoluter Gamechanger. Nach 15 Jahren selbstständig war das der Gamechanger, dass mein Unternehmen jetzt viel erfolgreicher, also ich mit meinem Unternehmen viel erfolgreicher bin, weil ich mir die Erlaubnis gegeben habe, zu sein, wie ich bin. Das ist ja für die meisten schon mal die größte Herausforderung, sich selbst zu finden. Also sehr viel, viel Selbstreflexion, ganz viel auch im Bereich Sichtbarkeit, wo ich ja auch mein zweites Steckenpferd habe, rauszugehen, in tollen Gesprächen zu sein, weil in jedem Podcast-Interview, immer wenn du was gefragt wirst, arbeitest du wieder ein Teil auf, auch wenn du der Podcast-Host bist und das Gespräch mit jemandem führst, das tut immer was mit deinem Inneren. Und das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich das Thema Wutcoaching wieder sein habe lassen. Weil ich gemerkt habe, es ist noch nicht ganz abgeschlossen bei mir. Und wenn ich viele Gespräche mit anderen Menschen mache, mit häuslicher Gewalt, mit in toxischen Beziehungen und Co. und dort mit der Wut arbeite, dass sie eben Grenzen setzen und Veränderungen anstreben, habe ich das in meinem System. Und ich habe dann gemerkt, es tut mir gar nicht gut, wenn ich 3 Coachings pro Tag habe, die mir alle erzählen, was sie für ein furchtbares Leben haben, weil das wieder was mit mir macht, und habe dann gemerkt, okay, ich lasse das wieder bleiben, einzelne Personen sehr gerne, aber nicht als Hauptjob, weil das die ganze Woche natürlich sehr tiefe Themen sind. Und da habe ich gemerkt, okay, da muss ich eine Grenze setzen. Das bleibt nicht meine einzige Tätigkeit. Ich nehme noch ein paar Dinge dazu, wo mehr Begeisterung und Freude ist, dass ich aber auch Kraft habe, Einzelnen wieder stark zu helfen im Emotionscoaching. Also du siehst, von den Büchern direkt oder Kursen kann ich jetzt gar nicht sagen, dort. Ich habe eine Ausbildung zum Zivilcourage-Training gemacht. Ganz kurze Geschichte, ich rede so viel heute bei dir. Aber es war ein ganz kurzer Schlüsselmoment bei mir, was das Thema Wut betrifft. War tatsächlich so, dass ich bei einer Ausbildung zum Zivilcourage-Trainer war für Jugendliche. Und wir bei der Ausbildung gesessen sind und beim Eingang, es hat gerade begonnen, eine Karte bekommen haben, Pro oder Contra. Und die sich vorgestellt hat, willkommen bei der Zivilcourage-Ausbildung. Wir diskutieren jetzt über das Thema Todesstrafe. Bitte schauen Sie auf Ihren Zettel, ob Sie Pro oder Contra haben, und diskutieren Sie mit Ihrem Nebenpartner. Dann haben wir das begonnen, dann hat sie jemanden auf die Bühne geholt aus dem Publikum, die war kontra Todesstrafe. Und die, die diese Ausbildung gemacht hat, hat dann begonnen zu sagen, ja, warum Kontra? Was würdest du machen, wenn du Opfer eines Gewaltverbrechens bist? Dann hat die wieder versucht, das zu argumentieren. Was wäre, wenn deine Kinder Opfer von Gewaltverbrechen wären? Hat sie wieder versucht. Also die wurde immer mehr in die Ecke gedrängt. Und ich glaube, so nach 10 Minuten circa habe ich innerlich gespürt, was macht die da um? Warum drängt die sie in die Ecke? So wie ich mich gefühlt habe als kleines Kind in dieser Mobbinggruppe und bin dann aufgestanden vor 25 Menschen, habe die Hand gehoben und gesagt, Entschuldigung, ich verstehe hier irgendwas nicht. Wir sind bei einer Zivilcourage-Trainerausbildung. Warum müssen wir über die Todesstrafe diskutieren? Und warum muss die da oben alleine argumentieren? Was ist da los? Was ist der Sinn des Ganzen? Und die hat dann auf die Uhr geschaut und gesagt, 7 Minuten 23. Vielen Dank für Ihre Zivilcourage. Willkommen bei der Ausbildung. Also es war ein Test. Wer von den 25 steht auf, wenn Ungerechtigkeit passiert? Und es war das Mobbing-Opfer Anita, die gesagt hat, stopp, halt. Warum machst du das? Und das ist so dieser Schlüsselmoment auch gewesen, zu sagen, ich stehe für Schwächere auf. Ich sage laut, ich bin vielleicht auch die Einzige in einem Raum, die sagt, stopp, hier stimmt etwas nicht. Oder das kommt mir merkwürdig vor. Oder warum ist das so? Oder eingreift, wenn irgendwo Ungerechtigkeit passiert. Auch online sich traut, mal Stellung zu beziehen, auch wenn man dafür Hate bekommt. Also in vielen Bereichen, siehst du, ist das, wenn ich merke, stimmt was nicht. Mach den Mund auf und sag's. Und ja, dann kommt irgendjemand und meint, du bist doof. Aber mit meiner Vergangenheit denke ich mir, bitte, ich habe das schon gehört, da war ich 3 Jahre alt. Es tangiert mich nicht mehr. Also jetzt, wenn man mich mit Scheiße bewirft, denke ich mir mal, ja, da bin ich schon durch. Das prallt mittlerweile ab. Da bin ich
Ja, und du bist ja auch nicht
stolz.
mehr abhängig. Du bist ja auch
Genau.
nicht mehr abhängig von
So
deinem
ist es.
Elternhaus und du bist eine erwachsene Frau, du kannst für dich einstehen und es ist ja auch gar nicht mehr wichtig, ob dich jeder liebt oder nicht.
So ist es, genau. Das
Na?
ist, das People-Pleasing haben wir aufgehört. Aber das war eines dieser Schlüsseldinge. Das heißt, gar nicht so Bücher in dem Fall, sondern tatsächlich zum Beispiel diese Ausbildung zum Zivilcourage-Trainer, wo man lernt, Stimme zu behaupten, wo man auch lernt, zu rufen und zu schreien. Viele Frauen können das nicht, auch nicht in einer Notsituation. Das heißt, wir hatten tatsächlich als Abschlussaufgabe, uns auf eine Einkaufsstraße zu stellen und laut zu brüllen. Und von den 15, die zur Prüfung angetreten sind, haben es 4 gemacht. Ich war eine davon. Das heißt, 11 sind sozusagen durchgefallen, weil sie nicht mal in einer, es ist egal, was man ruft. Ich habe halt laut Hallo geschrien, haben sich halt 2 Drittel umgedreht, haben sich gedacht, kenne ich nicht, gehe ich weiter. War vollkommen egal. Aber es konnten sie nicht. Es war richtig körperliches Problem, weil wir immer klein und leise gehalten werden. Sei nicht so laut, fall nicht so auf. Können wir aber auch in Notsituationen, wenn wir selbst in Not sind, schwieriger um Hilfe rufen, schwieriger eben laut rufen, dass irgendjemand uns zu nahe kommt oder sonst was. Und deswegen wurde das auch im Zuge dieser Ausbildung trainiert mit uns, Wort zu erheben, laut zu sein, auch in Situationen, wo es unangenehm ist. Und das waren halt viele so kleine Puzzlestücke in meinen Ausbildungen und Seminaren, die dazu geführt haben, dass ich gemerkt habe, oh ja, tatsächlich ist schwierig. Okay, ich traue mich jetzt, ich mache das jetzt, ist nichts passiert. Nächste Stufe der Entwicklung. Nächstes. Ah, ich kann auch aufstehen und alleine mal für mich behaupten. Nichts passiert. Ich wurde sogar gelobt. Also somit merkt man also in diesen Entwicklungsschritten kleinen Steps und das empfehle ich auch immer allen, die zum Beispiel sagen, sie haben Angst vor Sichtbarkeit, sage ich immer, bitte, ihr müsst nicht Bungee-Jumpen und morgen vor 5000 Menschen sprechen. Macht kleine Schritte und bei jedem kleinen Schritt seid wieder stolz. Und wieder einen kleinen Schritt und wieder stolz sein. Und plötzlich haben wir die Stolzliste gefüllt. Wir haben das 5. Podcast-Interview gemacht mit einem Puls von 250, aber das 6. und 7. geht schon wieder leichter. Und das sind so die kleinen Schritte und nicht dieses, ach, du machst eine Wochenendausbildung zum Keynote-Speaker und jetzt sprichst du vor 500 Menschen und fällst fast in Ohnmacht. Das ist gar nicht nötig heutzutage.
Ja, und da muss ich auch wirklich sagen, ne, dass man auch wirklich das Mitgefühl mit sich selbst hat, die Geduld mit sich selbst und wirklich einen Schritt nach dem anderen geht. Und zwischendurch fällt man mal hin und dann steht man wieder auf und einfach nicht aufzugeben. Und ich finde, du hast das auch vorhin schon so schön gesagt. Und das ist auch immer was, was mich total berührt. Es gab einen Menschen, der hat dir gezeigt, dass du was Wertvolles, was Besonderes bist. Und das braucht's. Das
Immer.
ist so notwendig, das braucht es einfach und das ist so wichtig. Und diesen einen Menschen, und wenn du den nicht hast, dann such dir diesen Menschen als Therapeut, als Berater, als Coach. Guck, dass du dich wohlfühlst, dass es dir gut geht mit der Person. Ne? Und dann ist schon viel, viel, viel erledigt. Wenn du
Absolut. Es gibt
lernst,
so ein schönes, so ein schönes Bild, dass wenn jemand auf dem Tisch steht, es ist leichter, die Person runterzuziehen, anstatt sich weiter hochzuziehen. Das heißt, es ist für das Umfeld immer leichter, dich kleiner zu reden, unten zu lassen, zu sagen, nee, mach das nicht, mach das auch nicht, lass das alles bleiben, geh in deinen 9-to-5-Job, werde dort irgendwie glücklich, so wie es sich halt gehört. Wenn dann irgendjemand da ausbricht und sagt, nee, ich habe andere Ideen, ich möchte größer werden, ich möchte mich selbstständig machen oder was auch immer. Diese Personen brauchen das richtige Umfeld und so wie du gesagt hast, das ist vielleicht diese eine Person, die dir als Unterstützer ist, als Supporter, als Sparringpartner, als Coach, als jemand, der sagt, ich sehe mehr in dir, als du vielleicht jetzt im Moment glaubst, dass es überhaupt gibt und der zieht dich wieder ein Stück höher und auf die nächste Stufe und auf die nächste. Und das ist ganz, ganz wichtig, das kann ich nur nochmal unterstreichen. Sucht euch dann jemanden, sucht euch ein Umfeld, Menschen, die euch Beifall klatschen und sagen, wir glauben an dich. Und wenn du fällst, sind das auch diejenigen, die dann wieder die Krone helfen zu richten. Weil ja, wir dürfen strugglen. Und das ist in 21 Jahren Selbstständigkeit, hatte ich das oft. Aber ich hatte Gott sei Dank meinen Mann an der Seite, der dann immer gesagt hat, wir Reidels, wir schaffen alles. Und das
Was ein
liebe ich.
schöner Satz, ne? Sag mal, Anita, zum Abschluss würde ich dich gerne noch was fragen. Was motiviert dich denn, immer wieder weiterzumachen und das Beste aus deinem Leben zu machen?
Ich bin extremst hungrig nach Begeisterung und Lebensfreude. Also ich finde einfach, es ist so viel möglich, sowohl die Welt zu bereisen, als Dinge zu lernen und zu erfahren. Das heißt, ich bin total wissbegierig. Was gibt es da draußen noch? Was kann ich noch erleben? Was kann ich sehen? Also ich habe irgendwie das Gefühl, es reicht nicht, noch 50 Jahre zu leben. Ich muss noch mindestens 250 Jahre leben. Es ist so großartig da draußen. Wir wissen vieles nicht, weil wir es noch nicht gesehen, gehört oder erlebt haben. Und da auch meine Tochter so mitzunehmen, das heißt natürlich dieses andere Leben ihr zu ermöglichen. Wir wohnen ja jetzt hier auf Mallorca. Das heißt, einem Kind auch was anderes zu ermöglichen, ein anderes Aufwachsen, ein jeden Tag, ich bin stolz auf dich, du machst es großartig, zu ihr zu sagen, ist so wie die Heilung des inneren Kindes bei mir. Also eine bessere Mama zu sein als das, was ich erlebt habe, das motiviert mich jeden Tag, wenn ich sie sehe. Aber natürlich auch ja, die Neugierde aufs Leben. Ich will einfach noch alles kennenlernen, sehen, erleben. Es gibt kein Limit. Das heißt, bei uns ist es immer, wenn jemand gesagt hat, ja, was wollt ihr denn? Ja, jetzt sind wir ausgewandert. Bist du einmal ausgewandert, kannst noch fünfmal auswandern, weil es ist keine Hürde mehr. Das sind all diese Schritte, die wir so machen. Es hat jemand zu mir gesagt, wer möchte für dich schon Geld bezahlen? Da habe ich noch 40 € als Personal Trainerin verdient und habe gesagt, ich gehe online. Da hat auch jemand gesagt, wer will denn für dein Wissen Geld bezahlen? Also wieder klein gehalten. Ja, jetzt liege ich bei 350 € in der Stunde. Ich würde sagen, ich habe es geschafft. Und das macht mich aber immer so stolz. Das heißt, ich kann jedem immer nur sagen, schaut ein bisschen zurück, was ihr alles erreicht habt. Jeder hat tolle Dinge erreicht und geschafft. Und wenn es nur ist, irgendwo einen tollen Job, eine Familie gegründet, ein Haus gebaut, einen Kräutergarten angelegt, irgendeinen Berg bestiegen, oder irgendeine Sprache gelernt. Ich habe ein Jahr Kiswahili studiert, Afrikanistik, ja. Einfach so, weil ich wollte. Ja, ich wollte einfach eine Sprache, so eine Geheimsprache, die viele Menschen sprechen, aber halt die Leute in meinem Umfeld nicht. Ich habe es einfach gemacht, ist doch egal, oder? Es braucht jetzt kein Mensch, aber ich habe es gemacht. Ich fand das toll. Ich habe viel zum Thema Linguistik gelernt. Also wenn ihr was studieren wollt, was ihr erlernen wollt, macht es doch einfach. Seid neugierig und zeigt es vielleicht so ein bisschen aus dem Kindlichen, ich kann alles werden und ich kann alles schaffen. Und wenn dir jemand das Gegenteil erzählt, beweise es ihm einfach. Zeig es dann einfach.
Das.
Nimm die Wut und sag, weißt du was, du glaubst, ich schaffe das nicht? Wir sehen uns auf der anderen Seite der Linie. Und ziehst das gnadenlos durch und dann kommt wieder der Mittelfinger, den du vorher so schön gezeigt hast. Dann kommt der Mittelfinger. Und all die, die so sagen, Anita, aus dir wird nichts, da denke ich mir immer, sie stalken mich auf Instagram. Ich sehe es doch, wer meine Stories sieht. Ja, und dann denke ich mir immer, ja, watch the show. Season 2 is coming. Es wird immer erfolgreicher und erfolgreicher. Verschiedenes, es muss nicht monetär sein. Kann von allem erfolgreicher werden, wo man sagt, ja. Ich habe mir das kreiert, das Leben. Ich muss nicht mehr in der Ecke sitzen und hoffen, dass mich irgendjemand lieb hat. Ich entdecke die Welt da draußen, habe mich selbst total lieb. Ich würde mich selbst auch heiraten.
Was ein geiler Schlusssatz, den lassen wir auch so, Anita. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses tolle Interview. Und wenn auch du noch mehr so interessante Gäste wie Anita in meinem Podcast haben möchtest, dann lass gerne ein Abo da. Anita, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses tolle Interview und wünsche dir alles, alles Gute weiterhin und ganz, ganz viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank und vielen Dank für dieses Format. Ich habe es absolut gefeiert. Vom Namen angefangen, von den Fragen, die du mitgenommen hast. Ich kann nur sagen, großartig. Danke.
Dankeschön, Anita. Also, vielen Dank und bis bald.
Das war Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Vergiss nicht, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.